Rasengeflüster von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen.
Hallo, hier ist das Rasengeflüster, Sommerfolge für euch, Interviewfolge. Wir haben ein bisschen was anderes vor als einen normalen Fußball-Podcast, werdet ihr gleich merken, aber lässt sich wunderbar hören. Schöne Stunde, sehr interessanter, toller Interviewgast, freut euch drauf. Und da haben wir heute mal eine spezielle Ausgabe im Rasengeflüster. Von Mal zu Mal versuchen wir ja auch mal immer was Besonderes zu machen und das haben wir heute vor mit einem, der ist auch mit dem Ball unterwegs, aber mit dem Ball an der Hand und dazu ist er auch noch gut in den sozialen Netzen vertreten und darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen mit ihm sprechen über Lifestyle, über Influencertum und über Handball. Ich freue mich sehr, den Handballer Nils Kretschmer bei mir zu begrüßen. Nils, guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Nils, ich habe gelesen, und wir kennen uns jetzt schon eine Weile, weil ich ja auch Hallensprecher bei dem Verein bin, wo du Jahre gespielt, man muss leider jetzt sagen, hast. Dein Spitzname Holgersson, habe ich selten gehört jetzt in den letzten Jahren. Habe ich jetzt, als ich mich so ein bisschen eingelesen habe, zum ersten Mal gelesen, muss ich immer an Henry Henrysson denken, an diesen typischen Malle-Hit. Aber Holgersson, entstanden auch irgendwie durch Island oder wie ist der entstanden?
Früher durch, das war in Magdeburg in der Schulzeit noch, weil ne, ich heiße Nils Holger.
Ja. Okay.
Und dann ist natürlich Nils Holgersson relativ naheliegend. Genau, ja. Aber jetzt mittlerweile ist er Nille Holger. Vielleicht auch einfach so, ja.
Okay.
Rico Goethe hat mich immer Holger genannt und das hat sich relativ doll durchgesetzt bei uns.
Oder halt Nille, ja. Lebst du den Doppelnamen? Also legst du da großen Wert? Weil steht ja bei dir auch immer auf dem Spielberichtsbogen. Weil ich habe immer Nils gesagt.
Nö, also Nils reicht völlig hin. Aber ja, fürs Offizielle ist es Nils Holger.
Okay. Wir wollen heute ein bisschen über deine Handballkarriere sprechen und dann natürlich über das, was du auch noch neben dem Handball betreibst. Man darf dich schon als einen der erfolgreichsten Influencer, zumindest in Sachsen, hier in Dresden, auch bezeichnen?
Ich denke schon, ja. Das ist richtig, ja.
Also rund 500.000 bei Instagram, das ist schon mal eine sehr, sehr stattliche Zahl.
Ja, das ist richtig, ja.
Legst du auf so Rankings Wert? Also guckst du da auch so, wer in Dresden in deiner Sparte so erfolgreich ist? Also ich kann mir vorstellen, männliche Influencer in Dresden kenne ich gar nicht so viele, die so viele haben.
Also aufs Ranking, nee, aufs Ranking lege ich keinen Wert, so, aber natürlich schaut man halt, wen gibt's noch oder wer ist so in derselben Bubble, sag ich mal, vertreten. Und nee, also männliche bin ich, glaube ich, der Einzige. Einzige vielleicht in der Größenordnung auf jeden Fall. Es gibt natürlich hier und da Jungs, die auch Mode betreiben oder Lifestyle, so die ich in Dresden kenne. Aber sonst ist es eher Mädchen mit oder Mädels halt, Frauen mit so Sport-Content zum Beispiel, ne, mit Gym-Content und so. Da gibt's ein paar in Dresden, die auch ja einen guten Job machen, sag ich mal. Ja.
Dann lass uns mal starten. Fußball-EM für dich ein Thema?
Ist ein Thema. Fußball an sich weniger an sich, aber so klar, EM, das WM, bei den Events, da bin ich auf jeden Fall mit dabei.
Ja. Okay, fieberst mit der deutschen Nationalmannschaft?
Genau, ja.
Ja, was sagst du bislang?
Bis jetzt ist es alles sehr solide gespielt, aber muss natürlich auch die Gegner natürlich einordnen, ne? Wenn dann am Ende Italien oder Frankreich kommen, wird es natürlich nochmal ein anderes Spiel.
Du warst jetzt auch vor ein paar Tagen auf Mallorca.
Genau.
War die EM-Stimmung noch am Anköcheln, ne? Du warst noch vor dem Eröffnungsspiel.
Genau, vor dem Eröffnungsspiel.
Hast du ein bisschen was mitbekommen, dass das große Event dann bald losgeht?
Ja, Deutschland-Trikots wurden dort verkauft, am Strand natürlich, da, die Fake-Trikots wurden da verkauft.
Bin nicht ganz so original.
Genau, und hat noch einige an. Also ja, man spürt das schon, diesen Fußball-EM-Hype, ne? Das ist dieses Jahr. Also es ist in Deutschland schon krass gefühlt, wird von vielen gelebt, auch von vielen, die davor auch mit Fußball vielleicht nicht so viel am Hut hatten. Aber ich habe dieses Wir-Gefühl ist schon groß, ja.
Ja, das merkt man schon. Also wie gesagt, es ist auf einmal wieder so, ja, zwei Sommermärchen 2.0,
genau,
merkt
ja,
man schon.
Das stimmt.
Und wir hatten ja schon eine Europameisterschaft, die vom Handball in diesem Jahr, also Deutschland ist, was sportliche Großereignisse betrifft, dieses Jahr ganz gut besetzt. Auch
das stimmt,
Handball war ja ein tolles Event,
gerade auf jeden Fall.
Eröffnungsspiel in Düsseldorf, das hat deinem Sport sicherlich auch nochmal gut geholfen.
Definitiv, das hat dem Handballsport sehr geholfen, gerade diese ganzen Großevents, die geben jedes Mal wieder einen neuen Push für die Sportarten. Handball hat davon sehr profitiert. Jetzt der Fußball, also ich denke, da profitieren die Sportarten definitiv sehr von. Und es wird halt auch gut angenommen, ne? Die ganzen Fans, die auch aus dem Ausland kommen, sag ich, was die Holländer in Hamburg gemacht haben und so weiter, ne? So, also es ist was ganz anderes, wenn du das jetzt mit der WM in Katar vergleichst zum Beispiel, ne?
Ja,
also dieses Feeling von allen Seiten, von allen Nationen ist was ganz anderes als das letzte Großevent.
Du bist natürlich auch mitten in Europa. Die Anreisewege für viele Nationen sind in Anführungszeichen relativ kurz und die leben das auch richtig aus. Definitiv. Und ich glaube auch gerade Fans, die vielleicht dann gar keine Eintrittskarte haben, aber ihr Land natürlich in der jeweiligen Stadt unterstützen genau. wollen. Selbst für die ist das was Besonderes.
Ich sag mal, es ist für das Land immer was sehr Besonderes. Ne? Also ich will jetzt nicht den Ländern das absprechen, aber auf der anderen Seite hast du natürlich so Fußballnationen, ja. Fußballländer, die vermarkten und vermitteln und geben da ein ganz anderes Gefühl, glaube ich, als keine Fußballländer, womit ich halt nicht absprechen will, dass die Nicht-Fußballländer sowas nicht verdient hätten. Aber ich glaube, so als Fan aus dem Ausland kommst du nach Deutschland und kriegst hier die volle breite EM vor den Kopf gestoßen, was vielleicht in anderen Ländern nicht so intensiv wäre. Aber natürlich ist unser Standpunkt halt auch sehr gut, leicht zu bereisen. Du kannst von überall kurze Strecken herkommen mit dem Flieger oder mit dem Auto sogar. Und da, wir liegen einfach sehr gut und machen das auch sehr gut, ja.
Ja. Dann kommen wir aber jetzt mal vom Fußball zum Handball. Handballtalent wurde dir quasi in die Wiege gelegt vom Papa.
Das würde ich so sagen, ja.
Ja, war es damit klar? Als Knopf, dass du Handballer wirst, dein Bruder ja auch Handballer, also dass ihr wirklich sagt, wir versuchen es mit dem Handball oder hast du auch mal andere Sportarten ausprobiert?
Also ich habe auch Basketball früher gespielt, durch die Größe, naheliegend, ne? So, ich habe viele Sportarten als Kind gemacht, Fußball tatsächlich nie, aber echt? Handball, Basketball, ich habe am Strand immer, also Volleyball kann ich auch relativ gut, sage ich mal, das ist durch Beachvolleyball sehr naheliegend bei uns, ne? Und ja, also mein Vater wird nicht sagen, er hat uns gezwungen, aber wir wurden schon dahin gelenkt, dass wir Handball spielen.
Nee, er war sicherlich auch immer mal in der Halle mit dabei.
Genau, wir waren natürlich, wir sind dem.
Sagt man sich, Mensch, was der Papa macht.
Wir sind immer nachgereist, mit meiner Mutter immer nachgereist, wenn der irgendwo gespielt hat, waren wir immer bei Auswärtsspielen. Meine Mutter, die ist Lehrerin, wenn die am Freitag mit der Schule fertig war, hat sie uns eingesammelt und dann sind wir los zu den verschiedenen Hallen in Deutschland. Habe ich alles schon mal gesehen als kleiner Junge, da wo ich jetzt dann teilweise auch spielen darf.
Ja.
Und ja, aber wie gesagt, früher habe ich Volleyball ein bisschen hobbymäßig gespielt, Basketball und Handball ein bisschen mehr. Und da war so die Entscheidung ab einem gewissen Alter, ja, wo geht der Fokus hin? Man kann nicht beides auf höchstem Niveau machen. Irgendwann musst du halt auch ja in der Woche trainieren und das kann man sich nicht teilen. Und dann ja wurden wir schon Richtung Handball gelenkt, würde ich sagen, was auch ganz gut geklappt hat. Ja,
ja, definitiv. Du bist in Lübeck geboren, Lübeck auch groß geworden.
Ja.
Stadt steht für die Nobelpreisträger und fürs Marzipan. Kannst du mit Marzipan was anfangen? Mit
Marzipan kann ich was anfangen, ja. Und Marmelade halt noch, ne?
Und Marmelade, genau.
Gute
schwarze Marmelade, ne? Also
ja, damit wirst du groß, ne?
Süße Leckereien, oder?
Wenn man damit groß wird, dann kommt man gut damit klar, ja.
Ist ja auch, oder? Also hin und wieder, du trainierst ja dann auch schnell wieder ab,
das
oder?
Das stimmt.
So richtig sportlich dann der Fokus beim ruhmreichen SC Magdeburg, oder? Im Nachwuchs dann, im Internat dort auch, dann ja das Handballerische fokussiert.
Ganz genau, ja. Ich bin dann mit 15 auf die Sportschule in Magdeburg gegangen. Ja. Von 15 bis 18 habe da meine Schule quasi zu Ende gemacht mit Abitur. Aber ja, irgendwann waren wir am Timmendorfer Strand dann eingeschränkt, was die Möglichkeiten angeht und was das Niveau angeht irgendwo. Da hatte man nicht mehr die Trainingsbedingungen und auch die Trainingseinheiten haben dann irgendwann gefehlt. Man konnte nicht so oft trainieren. Man hat vielleicht auch nicht die stärksten Jungs um sich gehabt. Und das war natürlich in Magdeburg dann gebündelt aus ganz Deutschland die besten Jungs so, die alle auf das Internat gegangen sind. Und da hast du dich natürlich mit den Besten konkurriert und mit den Besten in der Mannschaft gespielt, was dich selbst natürlich nach vorne gebracht hat und damit halt auch immer dann die höchsten Jugendmeisterschaften, Deutsche Meisterschaft und sowas gespielt. Es hat mir auf jeden Fall geholfen, ja.
Und ich glaube mal sagen zu können, dass Magdeburg vielleicht so neben Kiel, Flensburg schon so der Handballstandort schlechthin in Deutschland ist, oder? Die Stadt atmet ja förmlich Handball und zu der Zeit, wo du damals dort warst, war es ja mit dem Fußball auch noch nicht so weit. Da dümpelten die ja eher in niederen Ligen rum. Jetzt muss man sagen, Handball auch viel und stark im Fußball durch die Zweitligamannschaft. Aber Magdeburg ja schon durch alte DDR-Zeiten immer Handball.
Die Stadt hat sich krass entwickelt, sage ich mal. Gut, als ich damals da war, das war vor 15 Jahren oder so, ne, da waren noch ganz alte Legenden dort, Kretsche, ne? Kretsche zum Beispiel hat das in den letzten Jahren gespielt. Also da war noch ein anderer Schlag an Sportlern da, Abati und sowas. Also da waren wirklich ganz, ganz große Handballlegenden damals dort. Dann war es zwischendurch, glaube ich, etwas ruhiger um Magdeburg. Da war, wie du sagst, eher Kiel, Flensburg die Hauptmacht für Jahre, Jahrzehnte. Und ja, jetzt kommt Magdeburg wieder mit Berlin zusammen und ja, der Osten, der macht das gerade sehr, sehr gut, was den Handballsport auf jeden Fall angeht. Kann man nicht meckern, ja.
Nee. Und ich glaube, Hallenauslastung habe ich jetzt gelesen, 99,5%, glaube ich.
Magdeburg ist irre. Die Fans sind irre. Das ist Wahnsinn, dass wie der Handball dort gelebt wird. Egal, die Halle ist immer voll. Du bist, als ich beim Final Four war zum Beispiel, also da hast du nur Magdeburg-Fans. Die sind Wahnsinn. Also es ist wirklich so geil, das zu sehen. Wenn das deine Fans sind, dann, ja, die machen schon ein paar Prozentpunkte aus auf jeden Fall.
Ja, ungeschlagen in der Bundesliga in dieser Saison.
Ganz genau,
ja. Das macht dann schon was aus. Da bist du nicht ohne Grund Meister geworden. Hast natürlich ein starkes Team und ich würde auch sagen, einen bockstarken Trainer.
Definitiv. Also klar, das kommt alles dazu. 99% Hallenauslastung bekommst du auch nicht nur mit guten Spielen oder guter Mannschaft, guten Trainer. Mhm. So, da ist die ganze Region dort so handballverrückt und haben so Bock auf diesen Sport und die machen sich auch sehr gutes Marketing dafür, dass die Leute da immer wieder herkommen und sich so mit dem Verein identifizieren. Und das ist schon einzigartig, sage ich mal, für Deutschland, was diese Magdeburger Fans da so abziehen jedes Mal, ja. Mhm.
Für dich ging es dann von Magdeburg weiter, warst beim VfL Bad Schwartau, dann nochmal in der
Genau, in die Heimat, nochmal nach dem Abitur bin ich gegangen. Genau.
Ein bisschen reingeschnuppert.
Genau.
Und dann jetzt bei dem Verein, wo du jetzt wieder
ganz genau, ja.
Zurückgehst,
da ging es dann los mit
TV Großwallstadt.
Genau, da ging es dann so richtig los mit zweite Liga Handball. Hm. In Schwartau, als ich nach dem Abitur nach Hause gekommen bin, da war ich mehr in der zweiten Mannschaft aktiv, durfte bei der ersten mit dabei sein, mit 18 so, aber das war jetzt nicht, dass ich da großartig gespielt habe. Da waren andere Jungs vor mir, so ein Jan Schult und sowas in seiner Prime. Das war natürlich, da war ich keine Konkurrenz und dann, wie gesagt, Rhein-Neckar-Löwen reingeschnuppert und dann zum TV Großwallstadt gegangen, wo ich dann quasi meine Zweitligareise so begonnen habe, ja.
Hilft das einem? Also gerade wenn man in Magdeburg so immer ein bisschen gucken kann, was machen die Großen oder wie du jetzt gerade gesagt hast bei Bad Schwartau, auch sich von dem einen oder anderen was abzugucken?
Ja, ich hatte schon das Privileg, dass ich immer bei sehr guten und hochklassigen Vereinen zu der jeweiligen Zeit sein konnte. Mhm. Auch Rhein-Neckar-Löwen damals, ich dort spielen konnte, da waren auch ja Wahnsinnsspieler, ne? Andi Schmid, Ekdal Durier, da hast du schon Leute da gehabt, Gensheimer, Landin im Tor, da hast du schon Jungs gehabt, Rogisch in der Abwehr, da standst du schon neben Persönlichkeiten, wo du dir auf jeden Fall eine Menge abgucken konntest als junger Spieler. Und klar hilft das, wenn du mit solchen Leuten dann auch trainieren konntest und dir einfach ja Dinge anhören und ansehen konntest, was die so machen, nimmt man natürlich mit, ja.
Im Sportinternat in Magdeburg, wer hing da auf deiner Bude als Poster an der Wand? Hast du noch Poster an der Wand?
Immer Stefan Kretschmer. Ich hatte seinen Ball, ich hatte seine Schuhe, alles von ihm, ja.
Also ist schon so für dich?
Ja, auch wenn das vielleicht nicht meine Position war, aber der war schon ja einzigartig damals in Deutschland. Sag ich mal, Pascal Henz war auch noch positionsbedingt so, aber so von der Polarisierung und so weiter, da war das schon ja Kretschmer einfach, ne?
Ich glaube, wenn Kretsche damals oder in der heutigen Zeit Handballer wäre und auch das so betreiben würde wie du, ich glaube, der hätte auch eine gute sechsstellige Zahl, oder?
Was 100%. Wenn er das Leben, was er damals geführt hat,
vermarktet hätte,
selber vermarktet hätte und nicht die Presse das nur vermarktet hätte lassen und das selber über seine Kanäle laufen gelassen hätte, da hätte der nicht mehr Arbeit. Also dann hätte der weiß ich nicht, das wäre was anderes geworden, ja.
Aber es läuft ja auch so für ihn. Also muss
definitiv.
Man sagen, ist TV-Experte, er ist bei den Füchsen Berlin in verantwortlicher Position. Also ich glaube, er hat das richtig gut bekommen und er ist, wenn du so fragst, bekanntester Handballer in Deutschland, da wird er bei den Top 3 immer genannt werden.
Den kennt jeder, ja. Den kennt jeder, egal ob das einfach nur der mit den Tattoos und den Piercings damals war oder Kretsche sagt schon jedem was, Stefan Kretschmer, dass auch Leute außerhalb des Handballsports wissen,
wer er ist. Weil er auch eine Meinung hat, an der man sich auch mal reiben kann. Also weil
genau,
er vielleicht auch mal zu Sachen was sagt, die jetzt nicht unbedingt direkt was mit dem Handball zu tun haben.
Ja, und weil er nicht nur Handball ist, so. Er hat halt mehr Facetten als nur den Handballsport und hat halt auch viel privat gemacht. Ne? Also der ist ja durch mehrere Sachen, sage ich mal, nicht nur durch den Handball in der Handballwelt bekannt, sondern auch durch sein Privatleben, einfach außerhalb auch. Also der polarisiert, hat eine eigene Meinung, was stark ist, was immer gefordert wird von Leuten so, dass man eine richtige Kerle braucht und eine eigene Meinung und so. Und er, ja, viele ziehen das halt nicht durch und er hat das halt gemacht. Ja. Und ich denke, dass so diese Meinung vertritt er heutzutage auch noch. Und das kommt gut an, ja.
Dieses, viele ziehen das nicht durch mit der eigenen Meinung. Viele haben so die Meinung, ich sag mal jetzt nicht nur beim Handball, auch beim Fußball, da merke ich es noch häufiger. Ja, nicht anecken. Ja, nicht irgendwie. Ja,
genau das meinte ich.
Und das ist gerade die Generation, ich würde sagen, die Generation unter dir, die sagt, boah, vorsichtig sein mit allem, was ich mache.
Genau das meinte ich.
Dann machen die eigentlich nur was, wenn gewonnen wird. Ansonsten siehst du da drei Wochen nicht gewonnen wird, siehst du auf diesen
Platz. Ganz genau, ja. Du hörst oft immer, wir wollen, dass Leute eine eigene Meinung haben, wir fordern richtige Kerle und wenn es mal einer macht, dann eckt der an und dann ist auch wieder nicht gut. Mhm. Also das ist immer so oft, das ist so ein ganz schwieriges Mittelmaß, was man da, also wie so auf dem Seil tanzen, so, das ist wirklich schwer, diesen Weg so zu finden, es wird gefordert, aber wenn du es machst, ist es auch nicht richtig teilweise. Man findet oft Punkte, gerade wenn es nicht läuft, ne? Gerade wenn es jetzt nicht wie Magdeburg jedes Spiel ein Sieg ist. Mhm. So, die, ne, da würde das wahrscheinlich gehen, aber wenn du halt irgendwie Spiele verlierst.
Für einen Sportler ist es nicht einfach. Also, da, wie gesagt, da nehme ich die Fußballer voll mit rein. Also, wenn die verlieren drei Spiele am Stück, dann wird es bei bestimmten
Vereinen. Du, das ist bei jeder Sportart so,
komplett unruhig. Also, hier in Dresden zum Beispiel, das ist dann nicht angenehm. Ja. Dann musst du dir sicherlich auch Kommentare gefallen lassen, die nicht schön sind. Und dann passieren auch Sachen, die nicht passieren dürfen. Stichwort Stefan Kutschke, Kapitän von Dynamo Dresden.
Genau.
Auf der anderen Seite, sage ich mir, wünsche ich mir manchmal trotzdem jemanden, und das macht Stefan Kutschke zum Beispiel, der auch mal einen Satz bringt, der dann nicht jedem schmeckt. Und das finde ich gut. Also man sollte doch auch in der heutigen Zeit immer eine klare Meinung haben und einen klaren Weg angehen.
Definitiv so. Man darf nicht vergessen, dass es trotzdem alles auch Menschen sind, einfach nur so. Er ist ein Sportler, er ist genauso ein Mensch wie du und ich. Und wir machen alle trotzdem auch, was jeder normale Arbeitnehmer macht, nur weil du gerade Sportler bist, klar bist du eine Vorbildsfunktion und du hast eine gewisse Reichweite, unabhängig ob du jetzt auf Social Media bist oder nicht, bist du eine Person des öffentlichen Lebens einfach, wo Leute einfach die Jugendmannschaften, Kinder hinfiebern und dich als Idol haben und da kannst du dir halt keine Eskapaden so erlauben, einfach, das ist dann gezwungenermaßen, kommt das mit dem Job und ich denke, das weiß auch jeder, wenn du ehrlich zu dir selber bist, dass du diese Reichweitenverantwortung und generell diese Vorbildfunktion einfach hast, wenn du diesen Job mitmachst, aber auf der anderen Seite bist du halt auch ein Mensch und du darfst auch deine Meinung sagen und darfst auch gerne mal anecken, wenn das alles im Rahmen ist, ja.
Seit 2015 hast du dann hier in Dresden gespielt, 9 Jahre lang.
Genau.
Deine schönste Zeit.
Meine schönste Zeit, ja, in meinem Leben, ja.
Die Stadt so richtig lieben gelernt? Wie war es erste Mal hier in Dresden? Sofort Liebe auf den ersten Blick?
Nee, das war es tatsächlich gar nicht. Ich habe hier unterschrieben für 2 Jahre und wollte nach meiner ersten Saison am liebsten direkt weg.
Echt?
Ja, ich war...
Weil es nicht lief oder weil du gesagt hast, Frauenkirche, Semperoper, langweilig.
Nee, das alles nicht. Das habe ich tatsächlich, fand ich alles sehr, sehr schön. Und die Stadt ist eine wunderschöne Stadt. Ja. Also wenn Dresden im Westen wäre, wäre wahrscheinlich hier die Hölle los, sage ich mal. Auch in allem, Mietpreise und drum und dran. Das wäre wie Düsseldorf, Hamburg oder so.
Oder München.
Oder München, ja. Aber nee, eher so... Ich habe mich hier nicht verstanden gefühlt. Also ich kam nicht richtig rein, ich kam mit den Menschen nicht richtig aus.
Du hast das Sächsische nicht verstanden.
Ich habe das Sächsische nicht verstanden. Ja, es war, ich weiß nicht, wie man das genau sagen soll. Es war so ein bisschen so, ich war anders als die Leute hier. Oder du hast dich halt, als ich aus Stuttgart hierher kam, die Leute waren dort anders. Das Auftreten war dort anders, die Mode war dort anders. Und damit habe ich natürlich schon angeeckt mit meinen zerrissenen Jeans und sowas. Als ich damals herkam, habe ich mir halt jeden Tag Sprüche gefangen. Und ich dachte mir immer so, Leute, das ist so, guckt mal über den Tellerrand hinaus. Das macht ganz Westdeutschland so.
Kam das dann doch nochmal mit Wessis aus? Ich spüre das jetzt in den letzten Jahren wieder ein bisschen.
Also es ist schon weniger geworden. Aber man merkt trotzdem immer, also du hörst das ja selber in der Zeitung, in der Presse immer, Westdeutschland, Ostdeutschland so. Ich finde diesen Vergleich nicht gut, so. Mich nervt der Vergleich schon so, weil wir jetzt eins sind einfach. Und ja, aber man merkt das teilweise schon von dem Mindset vielleicht oder von den Einstellungen oder einfach was gewohnt ist auch einfach. So,
ja,
und wie gesagt,
du kennst die beiden Länder ja gar nicht mehr. Du bist ja
genau, weit nach da. Also für mich gibt's das gar nicht. So, ich habe das gar nicht kennengelernt, deswegen sehe ich da den Unterschied nicht. Aber ja, mir ist es mit der zerrissenen Hose sehr doll im Kopf geblieben, dass ich da sehr, sehr viele Sprüche immer bekommen habe und mir gedacht habe, das kann doch nicht sein. Das kann doch wirklich nicht sein. So, schaut doch über den Tellerrand hinaus. Das ist einfach, in vielen Teilen Deutschlands ist es auch so normal. Und da war ich immer so, boah, das hat mich irgendwann so genervt.
Ich würde aber sagen, wenn du die Ossis, jetzt fange ich mal mit Ossis an, mal geknackt hast und wenn du bei ihnen im Herzen bist, dann
definitiv
richtig.
Also ich meine, ich bin nicht ohne Grund 9 Jahre hier und den Großteil meines Lebens, sage ich mal, in Ostdeutschland verbracht. Wenn ich jetzt die 3 Jahre Magdeburg dazu nehme, bin ich jetzt fast mein halbes Leben hier. Ja, ein halber Ossi, sage ich mal. Und ja, auch stolz drauf, ja.
Ja, logisch. Also nach der ersten Saison wolltest du also sagen,
genau.
Freunde.
Und dann haben wir noch ein zweites Jahr. Ich hatte ja Vertrag, dann habe ich gedacht, ich mache das auf jeden Fall dann trotzdem. Und ja, in dem zweiten Jahr hat das dann ja gut gefunkt, so mit allen Beteiligten, sag ich mal. Auch mit den älteren Spielern, mit den jüngeren Spielern. Dann sind wir natürlich auch aufgestiegen, da lief auch vieles gut, ne? Und ja, ich bin einfach mehr so in diese Community dann reingewachsen hier in Dresden.
Erstes Jahr ist ja vielleicht auch, wie man immer so schön sagt, im amerikanischen Sport zum Beispiel, Rookie-Jahr.
Genau,
da muss man auch Sachen machen, wo man sagt, oh Gott, das will, warum ich denn hier?
Ja, nee, also war im zweiten Jahr dann super und dann ja, hat es noch 7 weitere Jahre dann auch gehalten, ja.
Was ist das Besondere? Ich sag mal, gut, der HCL Florenz, hören uns ja jetzt auch Leute zu, die jetzt vielleicht mit dem Handball weniger zu tun haben oder die jetzt mit Dresden weniger zu tun haben. Handball Zweitligist, auch, muss man sagen, mittlerweile etablierter Handball Zweitligist. Was ist das Besondere für dich an Dresden und eben auch am HCL Florenz?
Also ich finde diese Stadt einfach wunderschön. Ich lieb's einfach hier. Das ist eine, wenn ich jetzt nur auf die Stadt erstmal mich beziehe, ist es einfach eine Großstadt, die aber nicht zu groß ist, nicht zu viel zu bieten hat, aber du hast trotzdem alles. So, du hast alles an Bars, an Clubs, an Einkaufszentren, an Läden, an Restaurants. Du kannst jeden Tag was machen, wenn du Bock hast. Du wirst auch nicht gestresst, weil jeden Tag wie in Berlin was abgeht, wo du weißt, oh, da kann ich, ne, ist einfach zu viel Option, ist es zu laut, ist es zu viel Verkehr.
Und du hast auch noch ein gutes Umfeld, finde ich. Also
du hast
auch
hier noch, also
Sächsische Schweiz, Moritzburg,
Meißen, ganz genau, du hast noch so viel Dresdner Heide und sowas.
Prag. Ja.
Du hast, also es ist für mich immer so, wenn ich sage, wenn du ja Eltern werden willst und ein Kind bekommen möchtest, in einer Großstadt nicht wegziehen willst, ist Dresden die Stadt, ja.
Ja, finde ich auch. Und es hat sich so viel getan, auch was das Wirtschaftliche betrifft, also gerade Dresdner Norden,
ja.
Da boomt's ja regelrecht und
ja, ich liebe das Zentrum, so kompakt, kleines, du kannst alles fußläufig erreichen, du brauchst dein Auto in der Stadt nicht, du hast alles zu Fuß und kannst alles abklappern, die Einkaufszentren sind super, Altmarkt, Neumarkt, alles top. Also und die
den Fluss auch, also manche nutzt, Städte
genau,
sagen ja, okay, wir haben den Fluss, aber wir wissen nicht so richtig, was mit dem anzufangen. Also
das ist einfach schön, wenn du hier bei Nacht reinfährst und alles beleuchtet ist und also ja, Dresden ist schon so die schönste Stadt oder meine Lieblingsstadt so, in der ich bisher gelebt habe. Ja, also die Stadt ist für mich ein Traum so und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Der Osten ist nicht so schlimm, wie es vielleicht manchmal gesagt wird.
Das sind eben die Vorurteile.
Ja, und das
manche,
sind die, und
ich sag mal, von euch, du bist ja für mich jetzt eigentlich genau von denen, die waren ja noch nicht mal im Osten. Ja, also ich sag mal.
Ja, aber das ist gut, das Schlimme,
ob man
jetzt
unbedingt nach Eisenhüttenstadt oder Bitterfeld als erstes fahren muss oder nach Schwedt, das sei dahingestellt. Aber man kann sich durchaus mal Dresden, Potsdam, Weimar anschauen und sagen,
Definitiv, ja. Also meine Mutter damals auch gesagt, als ich vor 9 Jahren hergekommen bin, willst du da wirklich hin?
Ja, ich
will. Die Nachrichten sagen das und das, ne? Und da habe ich schon gesagt, ja, nee, ich schaue mir das mal an und am Ende des Tages, ja, ist es nicht Dresden, worüber die Nachrichten berichten, so größtenteils, sondern eher um den so Speckgürtel vielleicht.
Ja.
Aber nee, also so Dresden, Leipzig, alles zu empfehlen, alles wunderschöne Städte, sehr modern, sehr schön, sehr viel Kultur, sehr viel Historie. Mhm. Macht schon Spaß, ja.
Und der Verein ist so, würde ich sagen, ein schlafender Riese, oder? Den Riesen, den man aber noch nicht so komplett zum Leben erweckt hat, wo noch so viel schlummert, oder?
Definitiv, also was an Potenzial in diesem Verein steckt, ist unglaublich, das ist auch noch gar nicht ausgeschöpft, deswegen ist es so, was wir bis jetzt geschafft haben mit 4. Platz, 2. Liga und seit 7 Jahren in der 2. Liga beständig dabei, für so einen jungen Verein, der 2006 gegründet wurde, das sind Riesenschritte gewesen, also das sind einfach wirklich Riesenschritte, wenn du überlegst, du hast jetzt bald irgendwann 20-jähriges Jubiläum, dass du bis da in den 20 Jahren das alles aufgebaut hast, was du jetzt hast, plus die neue Halle, plus das Ganze drumherum, eine funktionierende Jugend, viele angestellte Trainer und so weiter, dann uns natürlich in der 2. Bundesliga so etabliert. Das ist sehr viel Potenzial, was da schlummert. Wir haben eine gute Infrastruktur, du hast gute Sponsoren, du hast stabiles Geld, was auch immer wichtig ist, was man nicht vergessen darf, ne? So das Wirtschaftliche, das ist das A und O am Ende, um den Verein zu halten. Und es ist einfach sehr viel Potenzial da, wodurch ich denke, dass erste Liga auf jeden Fall nichts Unrealistisches ist für diesen Club in den nächsten Jahren. Ja, ist halt nur die Frage, wie schnell das da am Ende geht.
Du willst natürlich als Verein aber nicht den One-Night-Stand hinlegen. Sagen, okay, ich schaue einmal vorbei in der ersten Liga und bin dann nach einem Jahr wieder zurück. Ich glaube, das soll dann schon kontinuierlich sein, wie es ja andere Vereine auch vormachen, dass man wirklich dann drin bleibt.
Ich denke, wir haben ja diesen Aufstieg von der 3. in die 2. Liga, haben wir auch gut hingekriegt, haben dann auch ja Teile vom Kader austauschen müssen damals. Ich denke, das ist was ganz Normales, das kannst du so sagen. Und ja, wir haben das par excellence so bewiesen, wie der Aufstieg von der 3. in die 2. geht. Aber da musst du dich natürlich auch dran halten, wenn irgendwann der Punkt kommt, du stehst in der 2. Liga auf Platz 1 oder 2 und schaffst den Sprung. Da musst du natürlich auch schauen, aber da müssen die Verantwortlichen sich dann die Gedanken drüber machen, was brauchen wir nicht und welche Spieler müssen den Kader noch erweitern oder ergänzen einfach, um dann ja nicht diesen One-Night-Stand, Digga, Dings hinzulegen, diesen
Huch. Und in der Halle kann man sich auf jeden Fall auch mal vorbeischauen, wer es noch nicht getan hat, also die Halle sehr, sehr modern, immer noch eine der modernsten Hallen in Deutschland, vor allem der Boden ist ja für viele immer was Besonderes.
definitiv. Also die Halle ist in der zweiten Liga ja schon eine der modernsten Hallen, eine der schönsten Hallen, die du in Deutschland sehen kannst in der zweiten Liga. Sicher einzigartig durch den Boden natürlich, durch die Lichtershow, die wir da vor dem Spiel machen kann, was ich gerne jeder mal angucken könnte, der in Dresden und Umgebung lebt. Aber ja, es ist einfach eine wunderschöne Halle. Es ist sehr ästhetisch und es macht auch sehr viel Spaß, einfach dort zu spielen. Ich glaube, für die Fans ist das immer ein geiles Erlebnis, wenn das Ganze drumherum halt auch so passt und du ein super Ambiente hast, einfach mit auch mit Essen, Trinken, Sitzen und alles sehen können. Dieses Feeling in der Halle ist einfach geil, ja, wenn es schön laut wird.
Du benutzt immer noch die erste Person im Mehrzahl, wenn du über Dresden und den HC Florenz sprichst. Aber nach 9 Jahren ist jetzt Ende für dich.
Ja, ich habe noch Vertrag bis zum 30.06. Ne? Ich bin immer noch immer noch HCL Florenz. Bis zum letzten Tag bin ich Dresdner.
Ja, das, aber daran merkt man ja. Also du gehst auch mit einem großen weinenden Auge aus der Stadt.
Definitiv, ja. Es war nicht mein Wunsch, den Verein nochmal zu verlassen. So, ich hätte hier gerne meine Karriere auch beendet. Ja, aber das ist der Profisport. So, man ist kein Wunschkonzert. Es können beide Seiten sich entscheiden, was ja auch bei uns passiert ist. Haben ja beide Seiten die Entscheidung irgendwo mitgetroffen für diesen Schritt. Aber ja, wer weiß, man sieht sich vielleicht immer zweimal im Leben.
Definitiv. Und jetzt geht's nach Großwallstadt für dich, weil du spielen willst.
Ganz genau, ja. Ich will mehr Angriff spielen und nicht nur auf die Abwehr reduziert sein. Ich habe ja diese Leidenschaft oder dieses Hobby, was so zum Beruf geworden ist, kann ich nicht mehr so lange ausführen. Das sind noch 3-4 gute Jahre und die würde ich gerne in vollen Zügen so genießen, auch wie ich mir das vorstelle. Natürlich war es eine schwere Entscheidung, weil du auf der einen Seite will ich alles für den Verein geben und ja, meinen Körper für Dresden auch hinhalten und dann auch Dinge akzeptieren. Und ich denke, das habe ich auch die letzten Jahre so. Mit mir gab es keine Probleme, kein Stress, keine Komplikationen, was meinen Gemütszustand angeht. Ich bin immer sehr, ja, sehr gut da für Verein, für Mitspieler, kein Konkurrenzkampf, keine unfaire Scheiße so. Und das würde ich natürlich auch gerne weitermachen. Aber auf der anderen Seite steht halt auch, wie ich diesen Handballsport beenden möchte, weil ich es halt nicht mehr ewig kann. Ich bin keine 22 und kann jetzt hier noch 4 Jahre Abwehr in Dresden spielen und bin dann 26 und kann noch alles machen. Sondern jetzt ist irgendwann auch die Phase, wo es ja in meinen Endspurt geht. Und da würde ich halt schon nochmal gerne, ja, diesen Handballsport in dieser Komplettheit quasi ausleben, ja.
Großwallstadt, du bist gerade im Umzugsstress aus Dresden weg. Ziehst du direkt nach Großwallstadt, ziehst du nach Frankfurt oder wo geht's hin?
Na, wir ziehen nach Obernburg mit meiner Freundin.
Okay.
Das ist alles sehr eng da unten, alle Orte sind sehr eng beisammen. Also es ist nicht weit nach Aschaffenburg, das ist die nächstgrößte Stadt. Aber ja, 10 Minuten nach Aschaffenburg rein und dazwischen liegt noch Großwallstadt und Kleinwallstadt und alles mögliche. Also da, ja, sind keine weiten Wege. Aber ja, wir sind mitten im Umzugsstress, nächsten Donnerstag geht's los.
Dann halt Abschied nehmen von Dresden.
Dann ist die Wohnung leer, ja.
Mensch, aber wie gesagt, vielleicht sieht man sich ja im Leben dann auch zweimal mal schauen. Viele, du hast gerade gesagt, du wirst natürlich auch bei den Fans wahrgenommen. Viele haben dich vielleicht dann aber das erste Mal so entdeckt. Nils Kretschmer, den kenne ich doch vom Instagram, da kenne ich den ganz gut. Und sind dann vielleicht dazu auch zum Handball gekommen. Ich kenne den einen oder anderen, der es so getan hat. Weil auch du dort auf deinem Kanal, und so kommen wir so langsam zum Social Media, das mit dem Handball ja erst seit einer kurzen Zeit, in Anführungszeichen, so richtig darstellst, was du auch noch neben dem Mode, Fashion Design so drauf hast.
Ja, genau. Handball habe ich jetzt so seit 1,5 Jahren circa eingebunden bei mir.
Wie ist es dazu gekommen? Einfach so gesagt, Mensch, ich zeig den Leuten auch mal, was ich beruflich mache?
Ein Kumpel, mit dem ich immer so meine Videos und Bilder gemacht habe, der mir da ein bisschen geholfen hat, hat mir mal gesagt, warum ich nicht diese Handballvideos mit einfüge, die mir der Nico Wunderlich da immer macht.
Ja.
Die habe ich immer nur meine Story hochgeladen und war auch immer sehr gute Resonanz, sage ich mal, war sehr interessant für die Leute, das zu sehen. Und da hat er mir einfach gesagt, warum ich das nicht einfach mal auf meinem Account auch hochlade. Die Videos sind super und zeigen nochmal vielleicht ein anderes Bild von mir. Und nicht ja diesen typischen Fashion-Influencer, wie es viele gibt halt, ne? So da sich abzuheben ist sehr schwer, weil es sehr, sehr viele Leute machen einfach und du hast sehr viele Eindrücke von verschiedenen Personen und ja, dieses Handballthema gerade im Profibereich mit ja schon fast professionell gefilmt, würde ich sagen, mit Schnitt und Bearbeitung natürlich, was ich so jeden Tag mache, ist schon einzigartig, würde ich sagen, oder kann ich sagen, weil ich weiß, dass es bis jetzt noch nicht so viele andere oder gar keiner so wirklich macht in der zweiten, ersten Liga. Ja, und da bin ich ganz happy drüber, dass ich es gemacht habe, ja, dass ich den Startschuss dafür gegeben habe irgendwo. Es wird sicher jetzt kommen, es werden irgendwann Leute kommen, die das auch so mehr machen, aber natürlich hat das alles sehr gut in Dresden gepasst, mit der Halle, mit den Leuten dort vor Ort, dass das alles so möglich war, die Videos auch zu drehen. Ja, und ich hoffe einfach, wie du gesagt hast, dass wenn Leute durch mich in die Halle kommen, dann ist das sehr, sehr schön. So, das ist mein großes Ziel hinter diesem ganzen Handball-Content, natürlich irgendwo auch Leute zu inspirieren, sei es jetzt mit Mode, dass sie sich trauen, was anzuziehen, wo sie vielleicht strugglen oder nicht wissen, was soll ich heute anziehen auf ein erstes Date oder so. Aber auf der anderen Seite halt auch, ja, dass halt die Jungs und Mädels vielleicht in ihren Städten jeweils zu den Handballvereinen vielleicht gehen und nicht alle zum Fußball oder alle zum Volleyball, sondern ja, dass wir mehr Handballer hinkriegen und einfach die Hallen voll machen. Es muss jetzt nicht, ist nicht speziell auf Dresden bezogen. Ja. Die Jungs und Mädels können in Essen zur Halle gehen, in, weiß nicht, in Eisenach, in überall, in Hamburg, mir, also Hauptsache die Jungs gehen in ihren kleineren lokalen Vereinen irgendwie in die Halle, supporten die Handballclubs dort. Das wäre sehr schön, wenn das ein oder zwei Leute machen würden dadurch, ja.
Jetzt erzähl mir mal, wie ist es denn dazu gekommen? Hast du einfach dir einen Account angelegt und gesagt, okay, ich will jetzt Influencer werden?
Nee, so war das nicht. Also durch meine Ex-Freundin ist das gekommen tatsächlich.
Stimmt, die war ja in der Bubble schon ein bisschen drin, oder?
Genau, genau. Und ja, irgendwann war es halt so ein gemeinsames Hobby, Bilder zu machen. Und dann habe ich irgendwann auch angefangen, mich hinter die Kamera zu stellen.
Wann hast du gestartet?
Also ich habe 2012, glaube ich, seitdem habe ich...
Oh, 12!
Seitdem habe ich den Account, ja. Aber das war dann mehr, also so richtig professionell, wie ich das jetzt mache, seit 3 Jahren ungefähr, seit Corona, ja.
Okay.
Seitdem poste ich jeden Tag und probiere jeden Tag ein Bild oder ein...
Aber du hattest doch schon vor 3-4 Jahren enorm viele Follower.
Da hatte ich irgendwas mit 50, 60.000, ja.
Ja.
Ja, und das war, ja, aber durch so ein bisschen Handball, bisschen Selfies hochladen. Ja. Instagram lief damals noch anders, da waren noch nicht so viele auf der Plattform auch. So, ich bin ja mit Instagram quasi, so mein Jahrgang ist damit reingestartet, so als das so eröffnet wurde. Mhm. Und ja, da warst du dann natürlich einer der Ersten irgendwo von der Masse, die jetzt ist nicht vergleichbar mit heutzutage, ne? Aber ja, damals ging das noch alles ein bisschen besser, mit ein bisschen Selfies hochladen, ein bisschen dein Essen hochladen, ein paar coole Schuhe hochladen und dann hat das schon so funktioniert und dann war 50.000 auch schon viel so.
Fand ich auch. Also ich kenne dich so in den Zeiten, Mensch, 50.000.
Genau.
Und dann hat's irgendwie wie so eine Rakete, muss man ja schon sagen. Also ja,
dann wurden die Reels halt eingefügt bei Instagram, die Videofunktion, die du da hochladen kannst, so wie jetzt bei TikTok. Ja, und die wurden extrem gepusht von Instagram oder... Ich habe die aber auch halt extrem bespielt dann in der Zeit während Corona, da wir alle, ja, Handball gab es dann in der Zeit nicht. Wir hatten dann gezwungenermaßen 5-6 Monate Urlaub irgendwo, ne? Und dann habe ich einfach die Zeit sehr intensiv dafür genutzt und habe gedacht, jetzt wäre der Moment, einfach mal zu gucken, was so geht. Und ich habe die Zeit, es ist mein Hobby, ich mache das einfach mal jetzt täglich, ja, und schau, was passiert, weil es hat mir ja Spaß gemacht, so oder so. Ich hatte nur davor nicht die Zeit, jeden Tag immer was zu machen. Mhm. Oder hab mir eingeredet, ich hätte die Zeit nicht, weil jetzt geht's ja auch. Aber ja, irgendwann entwickelst du Routinen und dann habe ich das einfach so doll bespielt und dann ging das relativ schnell hoch. Alle Leute waren zu Hause natürlich. Viele Leute, also alle hatten Zeit, alle saßen zu Hause vor den Handys oder vorm Fernseher und da konntest du natürlich viele, viele Menschen erreichen damit.
Hättest du auch kochen können. Aber du hast gesagt, nee, ich mach eher Fashion.
Ja, das hat mir mehr Spaß gemacht. Ich dachte, das kann ich vielleicht ein bisschen besser,
ja. Und du hast ja hier in Dresden auch tolle Drehorte immer wieder gefunden. Also muss man schon sagen, die Symbiose mit der Stadt hast du auch immer wieder.
Ja, definitiv. Also die Stadt spielt natürlich in die Karten, ne? Du hast hier so viele Spots, die teils offensichtlich sind. Und dann, wenn du halt hier lange genug lebst, hast du halt auch ein paar geheimere Spots, so, die vielleicht nicht jeder kennt, die du dann einfach beim Rumlaufen irgendwann wahrnimmst, dass da irgendwas sein könnte. Dann habe ich mir das gemerkt und dann, ja. Also es gibt ja schon genug Spots in Dresden, wo du alles machen kannst, ja.
Und du hast dann mit Marken zusammengearbeitet, die dich dann auch immer bestücken und sagen, du mach mal das, mach mal jenes, wir lassen dir auch freie Wahl. Oder geben dir auch die Firmen dann auch schon richtig konkrete Vorstellungen, was sie von dem Reel verlangen?
Also es gibt beides, ja. Es gibt feste Briefings, die man dann mit der Firma halt abspricht. Ja. Aber am besten ist natürlich, wenn der Creator so frei bleibt und dann... Man weiß selber, was am besten bei seiner eigenen Community ankommt oder was man selber am besten kann oder was auch authentisch wirkt, weil ich bilde mir ein, dass man würde das merken, wenn ich mich jetzt dolle verstellen müsste für irgendwas, um irgendwie anders zu sprechen oder anders auszusehen, anders mich darzustellen, dann würde man das schon vielleicht sehen, dass das nur deswegen wegen der Werbung ist. Deswegen da ist natürlich am schönsten, wenn man dann frei in der Gestaltung ist.
Am schönsten finde ich immer die Reels mit dir, wo du auf diesem Laufband stehst und dann die Sachen auch so teilweise wegschmeißt und so fragst, was soll ich dann anziehen. Die gefallen mir immer sehr gut.
Ja, die habe ich schon eine Zeit lang nicht mehr gemacht, glaube ich.
Aber die hast du eine Zeit lang gemacht.
Das war eine Zeit lang mein täglich Brot, ja. Das war eine Zeit lang wirklich täglich, dass ich das gemacht habe, ja. Es ging schnell, es war effektiv und man konnte halt ja, mit wenig Arbeit, sage ich mal, viel zeigen. Mhm. Oder es war leicht zu schneiden. Es war ein Video in Bewegung ist immer besser als ein Bild irgendwo, weil Leute drauf hängen bleiben.
Also Reel ist besser als normales Bild.
Würde ich schon sagen, ja. In Bewegung, Leute bleiben dann drauf hängen und wollen wissen, wie geht's zu Ende. Bei einem Bild siehst du sofort, gefällt mir nicht oder gefällt mir. Mhm. Und dann bleibst du halt drauf oder gehst. Aber im Video weißt du ja nicht, was kommt noch. Und dann guckst du vielleicht bis zum Ende, wenn du vielleicht am Anfang gerade noch so eine Hook reinhaust und sagst, bla bla bla, wartet bis zum Ende oder jetzt kommt gleich was. Dann viele Leute warten halt ab und wischen dann erst weiter. Dann hast du halt
das ist ganz beliebt. Wartet bis zum Ende genau. Oder das Ende haut euch alle weg genau. Oder sowas.
Ich erzähle euch jetzt drei Punkte. Der dritte ist am krassesten. Bleibt dran. Weißt du sowas? Und dann spulst du entweder durch oder guckst es dir halt an und dann ist die Watchtime halt länger. So.
Mit deiner Stimme versuchst du aber noch gar nicht so groß rauszugehen, oder?
Also das ist nee, das schon stimmt. Mehr, ja, es ist mehr Musik, oder, mehr Musik, Mode, Video, bildlich, ja, mit Text. So mit Sprechen habe ich es noch nicht so.
Kommt aber vielleicht noch.
Kommt vielleicht noch, ja.
Ja, gibt ja Möglichkeiten zum Beispiel. Aber warten wir mal ab, was die Zukunft so bringt. Mit wie vielen Firmen, kann man das so sagen, du da zusammenarbeitest? Kommen da ständig neue Anfragen? Läufen die über deinen Instagram-Kanal ein? Oder hast du da einen Manager? Wie läuft das?
Ich habe ein Management, genau darüber läuft das alles. Die Nachrichten gehen direkt bei dem Management quasi ein. Und mit denen bespreche ich dann, was wir machen und was wir nicht machen.
Telefoniert er täglich?
Nee, wir schreiben täglich. Wir haben täglich so WhatsApp-Kontakt einfach. Und ja, telefonieren auch einmal die Woche so, was wir weitermachen oder wie der Plan weitergeht, einfach bezüglich Kooperation.
Und die sind jetzt nur zuständig für dich, was diese ganze Social-Media-Geschichte betrifft?
Also die verhandeln für mich und klären die Briefings, klären die Inhalte, die gepostet werden sollen und sprechen halt mit den Firmen über ja die Details.
Ist sicherlich für dich ganz gut, oder? Nicht, dass du dann noch sagen musst, na Mensch, hier, ich würde ganz gerne 2,50 € mehr haben wollen, sondern wenn die das für dich machen, da bist du raus aus der Geschichte. Diese Firma sagt, okay, wir wollen unbedingt den Nils haben, weil den haben wir schon woanders gesehen, aber die müssen jetzt nicht direkt mit dir verhandeln oder du musst nicht mit denen verhandeln, weil das ist ja mal ein bisschen, naja.
Es ist natürlich schöner, wenn jemand anderes für dich verhandelt, so wie bei allem, wenn du nicht selber da sitzt und ja, es ist immer besser, wenn eine Zwischenperson den
Bad Guy sozusagen spielt,
na, dann ist halt nicht ich als Person direkt vielleicht der Unsympathische für die Firma, sondern ja, okay, das Management war nicht so cool, aber der Mensch Nils ist vielleicht ganz korrekt. Mhm. Aber ich habe beides gemacht. Ich habe das Management noch nicht so lange. Ich habe das erst seit Anfang des Jahres.
Okay.
Und ich glaube, es ist ganz, also es kann jeder selber entscheiden, aber ich glaube, dass es einfach auch wichtig ist, den beide Seiten mal gesehen zu haben, wie man selber verhandelt, wissen, wie man selber Rechnungen schreibt, wie man selber so regelmäßig diesen E-Mail-Kontakt und ja, einfach diese Routinen haben und irgendwo auch, ja, diese Dinge auch einmal selber erlebt zu haben, ist, denke ich, kann man auf vieles projizieren, ne? Dass man einfach Sachen selber durchlaufen hat, um zu sehen, wie es ist und wie es geht und dann irgendwann das Thema, wenn es größer wird oder mehr wird, das abgibt. Und auf der anderen Seite ist natürlich, hat das Management auch mehr Kontakte und mehr Möglichkeiten, an Firmen ranzutreten, haben eventuell schon direkte E-Mail-Kontakte, die ich ja privat nicht habe, für zig Firmen, sage ich mal, weil sie ja auch andere Creator bei sich haben, die man selber nicht rankommt. Und dann sollen die auch gerne ja ihr Stück vom Kuchen dann haben und dann haben wir alle was davon prinzipiell.
Win-Win-Situation.
Genau, ist ja für die und für mich dann Win-Win. Wenn ich die Firma gar nicht kennen würde ohne die, dann sollen die auch ja ihr Hack kriegen.
Wie viel macht das für dich jetzt täglich aus, diese Geschichte?
Zeitlich. Ja, ich tue mich da immer schwer zu sagen, es ist ein 24-7 Job, so was ich schon das eine oder andere Mal gehört habe, dass Leute sagen, ja, ich gehe halt nicht 18 Uhr nach Hause und lege meinen Stift hin, so, weil man sitzt abends auch am Handy, weil auf der anderen Seite, du bist halt auch einfach am Handy, also ich bin genauso am Handy wie du und wie jeder andere, der um 18 Uhr nach Hause geht und einfach durch Instagram scrollt, es ist bei mir nicht 24-7 Arbeit und ich hole mir Inspiration oder ich mache, ich daddel da auch manchmal einfach nur rum und schaue. Und hab dann einfach dann meinen Spaß. So, es ist ja nicht ein reines Arbeitstool für mich. Es ist ja auch irgendwo trotzdem Social Media und Entertainment. Und man schaut sich dort auch Videos an. Aber klar, am Ende des Tages so, ich mache jeden Tag irgendwo Content. Ich probiere jeden Tag Stories und Videos und Bilder zu machen. Früher habe ich das mal alles immer auf einen Tag gelegt, dass ich mir so einen Sonntag genommen habe und einfach von morgens bis abends 7, 8 Bilder und Videos für die Woche vorbereitet habe, dass ich halt die Woche über nichts machen muss. Aber ja, irgendwann hat mir das nicht mehr so gefallen und dann habe ich es einfach gedacht, ich mache jetzt jeden Tag mal eins, mal zwei, dann habe ich mal einen Tag Pause vielleicht. Aber in der Regel mache ich schon jeden Tag irgendwo draußen oder drin Video. Bilder sind ganz einfach mit Stativ für mich, die mache ich draußen selber alleine. So ist schon so tägliche Arbeit von 4, 5 Stunden vielleicht.
TikTok machst du jetzt auch, ne?
TikTok mache ich auch, ja. Also, aber das ist ja prinzipiell dieselbe Arbeit. Also ob ich das bei Instagram für Instagram mache, dann kann ich es auch bei TikTok
hochladen. Schneidet sich das nicht? Also sagt man nicht, wenn man den einen Content bei dem einen Netzwerk draufschneidet, dann...
Nee, eigentlich nicht. Nee? Manchmal musst du ein bisschen gucken wegen den Sounds. Da muss man das Video vielleicht noch ein Stück umschneiden, wenn es den Sound dort nicht gibt. Mhm. Aber bei Instagram gibt es den, bei TikTok nicht. Dann muss man das Video vielleicht noch ein bisschen anpassen. Aber das ist, ja, das ist so Feinjustierung. Das ist nicht... jetzt nicht Stundenarbeit, da machst du kurz 5-6 Minuten, schneidest du das Video ein bisschen anders auf den Beat und dann, ja, am Ende, ich mach's.
Also schneiden tust du auch selbst?
Ich mach alles selber, ja. Ja? Ich schneide selber, ich bearbeite, Color Grading mache ich alles selber, Bildbearbeitung, Videobearbeitung, mhm. Das mache ich alles selber, ja. Nur zum Film habe ich halt, wie gesagt, manchmal 1-2 Kumpels, weil die Kamera bewegt sich halt leider nicht von selbst, ne, aber fürs Film brauche ich dann halt die Jungs dann teilweise. Ja, sonst Bilder, wie gesagt, mache ich alleine mit meinem Stativ in der Stadt und dann mache ich auch alles alleine fertig.
Ist
ja.
Es manchmal lustig, also denken manchmal Menschen, was macht denn der da gerade? Oder?
Das war mir sehr unangenehm früher, ja. Das war mir sehr, sehr...
Wann überwindet man diese Klippe und sagt, ich mache ja einfach hier nur mal meinen Job? So.
Ich denke, das kommt einfach mit der Zeit. Ich habe mich einfach gezwungen, das zu machen. Natürlich hat dann diese Corona-Zeit da ein bisschen mit reingespielt, weil keine Leute in der Stadt waren. Dann hast du halt, ich durfte ja glücklicherweise raus in meiner Stadt hier, wo ich gemeldet bin. Mhm. Und dann hast du da halt mal am Tag so 3-4 Leute gesehen, während du das gemacht hast. Und das war dann nicht so schlimm. Und dann irgendwann wurden es mehr und mehr. Und dann, ja, jetzt ist das für mich... Ich denke mir halt so, wenn ich das sehen würde, ich würde halt kurz hingucken, würde sagen, der macht gerade ein Bild und dann würde ich mein Leben weiterleben. Und hätte ich wahrscheinlich abends wieder völlig vergessen, dass Person X da gerade vor der Frauenkirche ein Bild gemacht hat. Und ich glaube, so denken viele. Die gucken, weil es vielleicht nicht normal ist, dass da jemand mit Stativ steht. Dann lachen die vielleicht kurz oder denken sich kurz, okay, komisch. Aber dann gehen die ja auch weiter und leben ihr Leben normal weiter. Und ich glaube nicht, dass die dann weiter an mich denken. Also so, das ist meine Denke. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so rede ich es mir ein, dass es vielleicht einfach die Leute auch einfach nicht interessiert.
Ich werde da immer noch, ist ja manchmal auch so, mach mal ein Bild von mir. Selbst das ist schon immer für jemanden eine Überwindung.
Das ist schon Überwindung.
Weil du denkst, der andere wird sicherlich sagen, was ist denn das für ein Typ, der jetzt ein Bild von sich haben will.
Das aber stimmt.
Du willst einfach nur, weil manchmal so ein Selfie schwierig zu machen ist, dass du das Bild irgendwo hochstellen kannst und sagen kannst, okay, ich war hier.
Ich kann mir vorstellen, dass das, natürlich ist das so verbunden mit so ein bisschen, ja, du willst nur darstellen auf Social Media oder was weiß ich, aber ich finde... Man erlebt so viele schöne Dinge, man muss nicht über sein Handy dabei haben, aber es schadet auch keinem, wenn man einfach diese Erinnerung per Bild festhält. Und wie gesagt, es ist ja nicht bei jedem so, dass man alles auf Social Media irgendwie vermarkten muss, sondern einfach nur für sich, für Freunde, für Familie. Ja. Und ich finde einfach, dass dieses sich schämen dafür oder so Bedenken haben, was könnten die anderen denken, dass dieses Denken muss raus aus unseren Köpfen eigentlich. Weil es ist so schön, mach so viele Bilder und Videos, wie du kannst. Du bist später alt und freust dich vielleicht, dass du es gesehen hast.
Definitiv. Wenn du so ein kleines Tagebuch hast, auch mit Bildern und so, dann kannst du
immer es ist einfach schön, vielleicht kann man...
Jahren war das geil.
Vielleicht kannst du deinen Kindern irgendwann zeigen, was du erlebt hast. Richtig. Ne? Und dann ist es schön, wenn man die Bilder und Videos gemacht hat.
Ja. Gerade bei Reisen finde ich das aber wichtig, da den Spagat zu finden.
Ganz genau,
den Moment zu genießen, wenn du irgendwo bei einem tollen Bauwerk bist oder in einer sensationellen Landschaft, kurz mal innezuhalten und sagen, ich bin in diesem Moment hier. Aber natürlich, wie du schon gerade gesagt hast, willst du es auch irgendwie festhalten. Und das musst du schaffen, zu sagen, okay, beides. Ich glaube, der Gemeine, und da will ich jetzt keiner Nation zu nahe legen, aber ich habe sie wieder viel gesehen, die Reisechinesen steigen aus ihrem Bus, machen schnell das Foto, sagen, okay, abgehakt, grüner Haken dahinter, jetzt reisen wir weiter.
So soll es vielleicht auch nicht sein, ne? Man soll es schon auch genießen, aber die machen sich halt auch keine Gedanken generell, was könnten die anderen denken. Die freuen sich einfach, die freuen sich über diese Bilder. Richtig. Und aber klar, man soll natürlich den Spagat fällt mir persönlich sehr schwer, muss ich dir ehrlich sagen, so, weil es irgendwo, du bist so an dieses Handy gebunden und man hat diesen Druck irgendwo trotzdem, dass man so viel zeigen möchte, wie es geht, oder dass man halt auch schöne Dinge zeigen möchte, um einmal jetzt nochmal ernst zu werden. Ne? Es ist natürlich, also ich merke das schon, dieses Genießen und einfach nur den Moment leben ohne Telefon fällt mir persönlich sehr schwer. Mhm. Wenn ich einen schönen Sonnenuntergang sehe, einfach nur da zu sitzen und den zu genießen, ist fast unmöglich. Also da ist auf jeden Fall, es juckt, das Handy muss raus und irgendwie, das ist auch sehr schade irgendwo. Also ich weiß, dass das so ist, aber es ist trotzdem schade. Trotzdem hat man diesen Druck, glaube ich, als irgendwie so als Creator ab einer gewissen Größe, ja auch mal den Moment einfach nur für sich zu nehmen und da nicht das Handy drauf zu halten. Ja. Der innere Druck vielleicht.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, weil du Druck gerade ansprichst, immer liefern zu müssen, immer zu sagen, okay, in 3-4 Tagen muss ich wieder was posten, weil die Leute
ganz genau,
einfach von meinem Kanal das gewohnt sind.
Man würde gern genießen, aber auf der anderen Seite denkst du dir halt auch, das ist irgendwo dein, so in Anführungszeichen, dein Business irgendwo, ne, in Anführungszeichen. Und ja, das läuft halt nur, wenn du guten Content lieferst für die Leute und inspirierende Sachen. Und dann weißt du halt, das ist schön, das finden andere schön, aber die haben es vielleicht gerade nicht. Und dann hast du diesen, ja, hast du diesen Druck einfach, dass du das am Laufen halten musst und immer spannende Sachen zeigen musst. Und das ist schon belastend irgendwo auf der einen Seite. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, dass es Social Media wirklich das belastet dann schon, dass du diesen Moment teilweise, und ich denke, das fühlen viele, die das machen, dass das Handy immer am Start ist. Und da gibt's wenige, die das einfach nur genießen und das nicht fotografieren oder Video machen.
Ist gut, dass deine Freundin dann aber Verständnis dafür aufbringt. Also
definitiv, ja. Das ist,
finde ich jetzt nicht so super, dass er jetzt das Handy schon wieder raushält.
Nee, das ist auf jeden Fall sehr gut, aber auch zum anderen auch gut so als Antwort von ihr immer zu kriegen, so eine Rückkopplung, ja. So, ne, das vielleicht jetzt mal weniger oder,
echt?
Also es ist ein guter Ausgleich, dass man halt trotzdem von der Seite ein normales Leben hat, sage ich mal, und dann diese Social Media Welt, ja, das erdet mich dann vielleicht doch noch, dass man da nicht so.
Dafür später mit dir mal eine alte Steuerrechnung durch.
So.
Sag mal, in einem Interview hast du mal gesagt, ich könnte eigentlich auch ohne Handball mit der Social Media Geschichte sehr gut leben.
Na, ich könnte davon leben, ja. Sehr gut, luxuriös wär's, glaube ich. Ich habe keine
Vorstellung. Sieht so aus immer. Also wenn ich dich so mit den Fashion-Klamotten sieht, also denke ich mir. Und ich sag mal, wenn man knapp eine halbe Million hat, muss ja irgendwie.
Ja, man kann davon leben. Die Frage ist ja immer, wie ist dein Lebensstandard oder was empfindet jeder Einzelne als viel?
Kann man zweimal warm essen gehen?
Jeden Tag?
Mhm.
Ich glaube nicht, nee.
Okay.
Wie viel kostet 30 Tage 60 Essen mal 60 Essen gehen im Monat? Das weiß ich nicht. Ja, jedes Essen 15 so, Euro mal 60.
900, da musst du noch Miete zahlen und
also. Da kann man doch leben von, ja.
Gut.
Ja, da kannst du schon von leben, ja. Das geht schon, aber klar, man hat nicht Schickimicki hier und Schickimicki da und ich fliege mal für 5.000 Euro in Urlaub dreimal im Jahr. Mhm. So ist das Leben dann nicht, ne? So wie man
und
sich
du kriegst vielleicht. Ich habe nicht jeden Urlaub jetzt gesponsert, also und das.
Aber ich bezahle meine Urlaube selber. Also ich habe jetzt hier nicht, ich schreibe jetzt hier keine Hotels an, kann ich umsonst bei euch leben, weil ich bin Influencer XY.
Machen manche noch?
Machen manche ist wahrscheinlich auch, also ist ja Win-Win wieder für beide auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite. Ja, man kann auch ein bisschen was selber bezahlen.
Aber Reisen ist auch so ein Faible von dir, oder? Also
schon, ja, Reisen.
Vor ein paar Monaten gesprochen, hast gesagt, ich fahre jetzt gerade dorthin, ich will mal
das sehen. Ja, Reisen ist schon, ich sehe schon gerne Dinge, verschiedene Dinge von der Welt, so lange wie es jetzt geht. Und ja, durch den Sport ist es halt auch möglich, dass ich halt nicht, ja, in einem solchen Arbeitsverhältnis stehe, dass ich dann nicht so viel frei habe. Wir haben ja jetzt, ja, viele Wochen im Sommer dann immer frei. Zwar nur einmal im Jahr, aber dafür sind es viele Wochen am Stück. Jetzt sind 7 zum Beispiel. Und ja, solange ich noch jung bin und vielleicht auch die monetären Mittel da sind, dann ist das Reisen natürlich auch, also finde ich wichtig, ich sehe gern viel von der Welt, viele Eindrücke und ja, vielleicht kann man das später nicht mehr, wer weiß, was passiert, ne?
Zurück nochmal zur Creator-Linie. Was würdest du jungen Menschen, die sagen natürlich, mein Berufswunsch, entweder Handballer oder Creator, bleib mal bei dem Creator, was würdest du denn mit auf den Weg geben? Was sind so vielleicht die drei wichtigsten Sachen, die man bedenken sollte, wenn man das wirklich durchstarten will? Weil davon träumt ja irgendwie jeder und sagt, Mensch, ein bisschen Video, ja. Bisschen Style, bisschen Mode und vielleicht dann auch den Hund zeigen, das ist doch super.
Ja, es wird von einer Seite immer gesagt, es ist kein richtiger Job, es ist ja gar nicht nervig. So schwer und das nervt. Auf der anderen Seite wird es aber von den Creatoren auch immer ein bisschen überdramatisiert, finde ich. Also wenn wir jetzt nicht über diese High-End-Baller reden, ne, die da irgendwas mit 2-3 Millionen, das ist krass, ja. Aber wenn wir jetzt über meine Größe reden, dann nervt es mich auch, dass da immer halt gesagt wird, es ist so viel und ich kann doch nicht. Es ist ein Job, definitiv, und es hat halt andere Anforderungen irgendwo als ein normaler Job, was vielleicht Leute nicht verstehen oder einfach nicht wissen können, weil sie es nicht machen. Es ist einfach diese Disziplin und dieser konsequente Wille, jeden Tag abzuliefern, jeden Tag was hochzuladen, was in deiner Nische hochqualitativ auch ist und Leute entertained oder Leute begeistert, influenced und so weiter. Es ist einfach dieses, poste 3 Jahre jeden Tag guten, hochqualitativen Content, der sich immer ein Stück unterscheidet, und dann hast du das auch prinzipiell. Sei ein Entertainer, such dir eine Nische aus, die dir liegt, die dir auch Spaß macht, über die du gut was erzählen kannst, wo du gewisses Wissen auch hast, und mach das 3 Jahre jeden Tag, und dann ist das irgendwo ein Geheimrezept, aber es machen halt nicht viele jeden Tag das, weil irgendwann ist es dann, ich kann es heute nicht und dann hat, ne? 365 Tage für 3 Jahre, dann hast du eine gewisse Grundbase, auf der du aufbauen kannst. Ja, das ist irgendwo irgendwo eine Geheimformel, um das runterzubrechen. Es ist nicht so leicht, wie ich es jetzt sage, aber natürlich mach mal 3 Jahre jeden Tag, das hält nicht jeder durch.
Ja.
Und dadurch ist es halt irgendwo nicht die Belastung, die du bei der Arbeit normal im Büro, auf dem Bau, irgendwo als Architekt oder sowas hast, aber du hast ja diese, ich muss jeden Tag was machen und konsequent meinen Arsch hochkriegen, hört sich so leicht an, aber ich glaube, ich weiß, dass viele darauf keinen Bock haben. Ich habe genug Freunde, die das alle nicht machen und ich weiß, dass die keinen Bock haben, jeden Tag Bilder zu machen und jeden Tag Videos zu machen und jeden Tag Videos zu schneiden, sich Bildbearbeitung, Videografie anzueignen.
Muss jeder mit sich selbst ausmachen. Ich habe jetzt Steffen Hensler in einem Podcast gehört, der hat Koch, der hat gesagt, dieser macht ja jetzt Hensler schnelle Nummer, das läuft auch wunderbar, aber er muss eben auch jeden Tag abliefern, aber die Leute nehmen es natürlich an und der hat natürlich, klar, Koch hat seine Nische natürlich dort auch gefunden und ich glaube, so findet jeder auch seinen Style. Also
muss er jetzt, und ganz wichtig noch zu sagen, ist natürlich nicht, mach 3 Jahre und dann klappt's. Es ist ja auch dieses, du hast das erste Jahr vielleicht gar keine Resonanz.
Ja.
Weißt du, ich meine, du investierst ein Jahr so viel Zeit und hast null Resonanz und im zweiten oder zweieinhalben Jahr ploppt das auf einmal und geht. Aber bis dahin musst du auch erstmal durchziehen. Ja. Und das ist halt dieses Ding, dich nicht demotivieren lassen über diesen langen, langen Zeitraum, bis es dann vielleicht einmal ein virales Video und du bist da, weißt du?
Alte Podcast-Lerngeschichte bei Leuten, die einen Podcast starten wollen, die dann desillusioniert sind nach der 8. Folge, weil sie sagen,
Und
nur 22 Hörer.
Und es hört sich keiner an, aber genau in dem Moment, du hast 22 Likes und du denkst dir so, fuck, wieso guckt das keiner?
Richtig.
Ja, und aber du musst weitermachen. Und das ist halt so dieser Trick, einfach, du musst es immer weitermachen, egal ob du demotiviert bist und egal ob du denkst, du bist irrelevant. So, wenn du was mit Leidenschaft machst und etwas machst, was du liebst, dann bist du nicht irrelevant und die Besten in ihrem Job sind, ist es egal, welchen Job du ausführst.
Du hast ja auch schon interessante Sachen gepostet, sagen wir mal so. Also die auch vom Boulevard von der Zeitung mit den 4 Buchstaben aufgenommen wurden. Stichwort Sexspielzeug.
Ja, das war, also ich fand es immer noch, dass es eins der lustigsten Sachen ist, die ich gemacht habe.
Vielleicht kannst du es nochmal kurz erläutern für die, die es jetzt nicht genau wissen.
Kann ich das so sagen, ja?
Ja, na klar.
Na, ich habe ein Video gemacht, in dem ich einen Frauentanga aufs Sofa geworfen habe, einen Analplug. Und dann mein Spieltrikot und dann gab's einen Cut, wo ich in einer Spielszene war, wo ich sehr rumgeschrien habe und sehr, ja, alles angespannt habe, mich gefreut habe, gejubelt habe und sehr emotional war. Und das war halt sehr lustig, weil fand ich und viele fanden es auch sehr lustig, aber es gab trotzdem ein, zwei Leute, die gedacht haben, hat er den jetzt wirklich in seinem, ne, in seinem Po? Und ich dachte mir einfach, dass, also ich glaube, jeder, der normal denken kann, der weiß, dass du bei einem Leistungssport nichts in irgendwelchen Körperöffnungen hast. Ja.
Aber es ging gut ab.
Und es ging brutal ab. Und
da ging die Zahl der Follower auch nochmal nach oben, oder?
Es ging brutal ab, ja. Und natürlich hat das gefühlt ganz Handball-Deutschland gesehen oder noch mehr wahrscheinlich.
Wie ist es denn dann mit den Spielern, mit den Mitspielern oder Gegenspielern? Haben die dich nochmal angesprochen?
Oh, ich wurde in jeder Halle angesprochen davon. Ich wurde in jeder Halle, Kretscher, was hast du da gemacht? Und alle haben gelacht so, aber ich wurde in jeder Halle bei jedem Auswärtsspiel dann angesprochen, ne? Ich habe das ein paar Jungs aus der Mannschaft vorher geschickt, so, Ivar Stavas, Basti Gress und so.
Und?
Ey, was sagt ihr, soll ich es mal hochladen?
Stavas sofort, ja, machen!
Natürlich, ja. Ja. Deswegen habe ich es auch hochgeladen auch, ne? Also, da kam schon der gewisse Zuspruch dann, dass es schon lustig ist. Und aber nochmal kurz abzusichern von mir natürlich, so, ich fand's auch lustig, ich stehe dahinter und ich finde so ein bisschen Comedy und ein bisschen sich selbst mal hochnehmen und nicht alles immer so ernst nehmen, ist auch irgendwo sympathisch und wichtig.
Gibt's No-Gos bei dir, wo du sagst, nee, also es ist viel möglich, aber es gibt ein paar Sachen, die würde ich nie machen.
Die ich nie zeigen würde so oder posten würde.
Oder posten würdest, wo du sagst, da ziehe ich klare Grenzen.
Also ich würde jetzt keinen Alkohol bewerben, keine Zigaretten, keine schädlichen Dinge. Ich würde mich jetzt wahrscheinlich auch nicht großartig politisch äußern, weil ich einfach nicht das gewisse Know-how habe, um dann eine akkurate Meinung abzugeben. Und ich finde es ganz wichtig bei solchen Themen, wenn du nicht so viel Ahnung hast, dann lieber sich belesen oder es einfach erstmal, ja, oder einfach nicht einfach irgendeine Meinung vertreten, die du gar nicht richtig durchleuchtet hast, ne? Also das sind so Dinge, die ich wahrscheinlich nicht machen werde, die es bei mir nicht geben wird. Nee, sonst habe ich, glaube ich, wenig No-Gos. Ich bin schon für viel zu haben, sag ich mal.
Wir haben ja schon so ein bisschen gesprochen, wie man mit Kritik umgeht. Mit Hate kriegst du ja sicherlich auch mal ab. Oder hält sich das in Grenzen?
Also es hält sich bei mir tatsächlich sehr in Grenzen, sage ich mal. Gerade nach diesem Video mit dem Analplug, sage ich mal, da hat meine Freundin mehr abgekriegt als ich. Das kam bei mir tatsächlich nicht so an, sondern eher ja bei meiner Freundin quasi, die hat da ein bisschen mehr abgekriegt. Und sonst ist es ja immer das, also es ist schon immer das Gleiche eigentlich. Und das ist auch Creator überschneidend, dass wir alle dieselben dummen Kommentare und dummen Nachrichten kriegen. Also sobald du ein virales Video hast, weißt du, da sind so viele negative Kommentare auch drunter, wo Leute sich getriggert fühlen und irgendwas, ja, Beleidigendes schreiben. Aber das ist halt, also für mich ist das nicht das Entscheidende, weil ich kenne die auf der einen Seite nicht. Ich weiß, warum die es schreiben, so, weil die sich getriggert fühlen, und dann hast du im Internet eine stärkere Meinung als im Privatleben, wie es halt immer schon war und immer schon sein wird wahrscheinlich. Ja, aber deswegen ist das... Ich hatte aber auch noch nie einen richtigen Shitstorm, um zu wissen, dass ich da jetzt eine große Aussage zu treffen kann. Also es kann hart sein, und ich glaube, Leute haben auch ja dadurch Riesenprobleme, wenn dieser Shitstorm kommt. Aber den hatte ich zum Glück noch nie und habe den hoffentlich auch nie in meinem Leben. Aber deswegen kann ich auch nicht richtig was dazu sagen.
Ist so eine Alicia Schmidt eigentlich jemand, auf den du schaust, wo du, was die macht? Weil die ja auch im Sport aktiv ist und auch so ein bisschen Mode macht.
Also natürlich weiß man, wer sie ist. Ich verfolge die gar nicht. Okay. Also, aber
hast du jemanden, wo du sagst, das ist, Vorbild will ich jetzt nicht sagen, aber wo du sagst...
Nee, Vorbild nicht, aber man holt sich natürlich Inspiration bei verschiedensten Profilen oder bei verschiedenen Leuten, die ähnliche Dinge machen wie man selber in der Nische. Oder... Ja, wenn du jetzt Alicia Schmidt sagst, natürlich habe ich mal ihre Sportvideos angeschaut, weil das einfach mit meinem Handballzeug natürlich irgendwo, ja, es kann Inspiration geben, so wie sie es schneidet und so wie sie es macht. Ob sie da von Mode auf ihre Leichtathletik kommt, kannst du genauso Mode auf Handball machen. Mhm. Natürlich habe ich mich da bestimmt schon mal inspirieren lassen und mir das angeschaut. Die Sportsachen, die macht sie ja sehr gut, ja.
Das muss man auf jeden Fall
so sagen. Ja.
Und ein Star neben Handball und der Mode ist noch Lucy, ne?
Das stimmt, ja. Die ist der geheime Star hinter dem Account eigentlich, ja.
Ist dein Hund?
Genau.
Den lieben die Menschen.
Ja, Lucy, die ist schon sehr, sehr süß. Ja, und wie du sagst, die Menschen lieben Lucy. Das ist, ja, der geheime Star hinter dem Account eigentlich, ja.
Lucy Reels gehen immer sehr, sehr gut ab. Und es gehen natürlich aber auch die Reels gut ab, wo du deinen Körper zeigst. Ich bin absolut tattoofrei. Gehöre zur Minderheit der Tattoofreien. Hab neulich mal eine Frau gesehen, die hatte eine Matroschka auf dem Oberarm. Und da habe ich meinen Kumpel gefragt, du, kannst du mir sagen, was das kostet? Also so eine Matroschka auf dem Oberarm. Ich habe keine Ahnung. Wirklich, ich bin da komplett...
Der komplette Oberarm.
Nur so eine am Oberarm, eine einzelne Matroschka. Was kostet das?
500 Euro aufwärts. 500 Euro.
Was würde dein Körper an Zeit und an Geld kosten, was die Tattoos betrifft? Kann man das sagen?
Also Zeit sind das so, da habe ich letztens erst drüber geredet mit einem Kumpel. Ja, Zeit waren so 40 Stunden ungefähr.
40 Stunden?
Sind das 40 jetzt,
Stunden deines Lebens?
Habe ich in dem Sessel dort gesessen und gelegen und gestanden. Und geschrien.
Das erste war das Schlimmste, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Mein Arm war das erste, das ist nicht so wild. Also okay, wenn jemand anfangen möchte mit
Arm ist okay.
Wenn du Arm anfangen willst.
Was würdest du mir empfehlen für den Oberarm, wo es wirklich schmerzfrei ist? Also ich muss erstmal zart anfangen.
Außenseite Oberarm.
Außenseite. Und es ist da egal, was ich da mache? Also oder chinesische Zeichen oder so?
Das ist völlig egal. Also Außenseite Oberarm ist nicht so schlimm, Unterarm ist nicht so schlimm.
Okay.
Ellbogen wird eklig, Innenseite Oberarm ist auch eklig.
Okay.
Aber noch ertragbar, sag ich mal.
Was ist das Schlimmste?
Am schlimmsten sind die Nippel. Am schlimmsten sind die Nippel tatsächlich. Und die Wirbelsäule ist auch ganz, ganz schlimm.
Schreit man dann richtig? Also wenn man also dort liegt oder dort sitzt?
Oh, nicht schreien, aber man spannt so an. Ja. Also gefühlt bin ich fast in Ohnmacht gefallen, ja. Also gefühlt bin ich fast in Ohnmacht gefallen, so, aber du schreist da jetzt nicht tierisch laut wie in so einem Film irgendwie, aber du spannst schon an und pustest schon und ja, also du hast, ja.
Mit welchem Schmerz ist das vergleichbar? Gibt's da irgendwie, also damit ich irgendwie mal das Schmerzlevel begreife?
Nippel kann ich dir gar nicht beschreiben, so einen Schmerz hatte ich noch nie. aber Wirbelsäule da, ja, es ist halt, als ob der in deinem Körper rumsticht und na, du kriegst halt so, man kriegt halt so übelst Kontraktionen, ja, weil du so verkrampfst. Ja. Also ich habe so gezittert und gewackelt, so, ja.
Aber du hast ja jemanden des Vertrauens, oder?
Genau.
Hier in Dresden?
Genau, hier in Dresden.
Was machst du, wenn du jetzt Großwaldstadt spielst? Kommst du dann immer mal nach Dresden und sagst, Mensch, hier?
Genau, dann fahre ich hier zu meinem...
Herrlich. Der macht ja auch mal einen speziellen Preis, oder? Mach ich hier einen guten Preis?
Wir haben, glaube ich, einen guten Preis, ja. Weil, aber gut, ich bin auch mein ganzes Leben bei ihm schon, ne? Und er hat alle Tattoos.
Du hast hier in Dresden angefangen?
Genau. Er hat alle Tattoos an meinem Körper gestochen.
Was war das erste?
Ja. Mein Arm. Mein Arm war das erste. 2018, 2017 irgendwann.
Einfach so gesagt, Mensch, will jetzt mal Tattoo haben.
Jetzt will ich, ja, ich wollte schon länger, aber ich habe mich immer nie getraut und habe dann immer, ja, jetzt ist Sommerurlaub, dann fahre ich lieber irgendwie zu meinen Eltern oder flieg lieber in Urlaub. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, jetzt hören die Ausreden auf und ich will das ja eigentlich und ich wollte das die ganze Zeit und anscheinend ist der Wunsch immer noch da.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt scheiß drauf, ich fahre einfach hin, mach das und denk nicht drüber nach. Und dann, ja, habe ich jetzt fast den ganzen Körper voll.
Und wenn dich die Mama so sieht, als sie das erste Mal dein
war schon schlimm.
Hat sie gesagt, super, jetzt, das hatte ich mir schon immer.
War schon schlimm, Enterbung und alles, ja. war schon schlimm. Ja, war schon, mein Sohn, was machst du da? Ja, war schon schlimm.
Aber sie redet ja weiterhin kontinuierlich mit dir. Wie lange hast du gebraucht, da mit ihr zu vermitteln und zu sagen?
Hat schon eine Weile gedauert, ein paar Monate schon. Da war schon ein bisschen angespannte Stimmung, ja. Aber
nur bei Mama oder auch bei Papa?
Nee, bei meinem Vater auch ganz schlimm. Ja, war auch ganz schlimm. Was könnten die Leute denken? Du kriegst dein Hemd oben nicht zu, da guckt was raus, weil es ja hier oben auch so ein bisschen am Hals so.
Wir waren ja neulich mal essen, da hätte ich es gar nicht gesehen. Also da hat sie irgendwie Hemd, langes Hemd an.
Ja, ich denke, mein Hemd bis oben hin zuschließt, geht das schon, aber man sieht das ja da schon so ein bisschen, ne? Ja, und die sind da, die sind alte Schule, ne? Bei denen ist so, du bekommst keinen Job mit Tattoos, aber die Zeit hat sich ja zum Glück geändert.
Komplett.
Und
eher umgekehrt mittlerweile.
Ja, ich denke auch, es gibt viele in den Führungspositionen, die selber Tattoos haben und die da, also es ist ja auch kein Indikator dafür, ob du was kannst oder nichts kannst.
Null.
Also deswegen ist es natürlich.
Da sind wir wieder beim Trainer vom SC Magdeburg, guck dir den mal an, der hat auch
ganz genau,
Tattoos, der saß auch schon einige Stunden beim Tätowierer sein. Aber jetzt erzähl mal ganz kurz, wenn du das jetzt zusammenrechnen würdest,
ja,
nenn doch einfach mal eine Summe.
Ja gut, das ist nicht der Normalpreis bei mir.
Nein, das weiß ich ja, du kannst aber mir mal einfach mal so sagen, du eine Orientierung geben, vierstellig. Locker vierstellig.
Ja, natürlich.
Ja, na klar.
Also Normalpreis wäre irgendwo fünfstellig, auf jeden Fall. Bei einem normalen Tätowierer hier in Dresden bist du irgendwo bei 15 bis 20, bei 10 bis 15.000 oder so.
Aufgemotzten Kleinwagen, oder?
Da ja, auf dem Körper. Also bei einem normalen Tätowierer bist du bestimmt bei 15.000, denke ich mal. Bei mir ist es, mein Arm war so 1.000, mein Rücken waren 1.500, meine Brust waren auch irgendwas mit 1.250. Mein Bein ist bis jetzt auch 1.500.
Das wird noch weiter.
Also habe ich 3.000, 4.000, 5.000, 5 ungefähr. Mhm. Ja, so 5.000 bis 6.000 habe ich ungefähr bis jetzt ausgegeben.
Investiert in deinen Körper.
In meinen Körper, ja. Aber hätten halt auch 12 oder 15 sein können. Also nee, also ich mag das ja. Und am Ende ist es ja auch irgendwo, ich mag dieses Alleinstellungsmerkmal. Ich mag das anders auszusehen. Ich mag das ein bisschen zu polarisieren, anzuecken vielleicht auch oder dass Leute gucken. Das, ja, mag ich, gefällt mir auch, ein bisschen einfach sich abzuheben.
Wie suchst du das aus? Also wie bist du gerade jetzt auf den Totenkopf gekommen?
Na, ich hab schon natürlich viel überlegt, mache ich Brust nicht, mache ich nur die Brust oder mache ich den Bauch und die Brust? Weil viele haben ja zum Beispiel nur die Brust und lassen den Bauch frei. Damit man Sixpack und so noch sieht, ne?
Ja.
Das ist natürlich bei mir jetzt schwer, das siehst du natürlich nicht mehr richtig.
Hast du aber.
Natürlich. Siehst du seitlich, aber frontal. Und das hilft mir vielleicht später, wenn ich irgendwann einen dicken Bauch bekomme, ne? Dass es ein bisschen 3D alles ist.
Das ist ja immer die Frage. das sage ich mir dann immer, Alter, was ist dann, sehen die Tattoos dann immer noch so schön aus oder macht die Tätowierer hier in Dresden so schön, dass du sagen kannst, auch im Alter, mit 55, mit Plauze auf Malle, sieht das immer noch sensationell aus.
Mit 55 hoffe ich, dass ich immer noch stramm aussehe, aber irgendwann ab einem gewissen Alter glaube ich, dass wir alle irgendwo alt aussehen. Und
David Beckham sieht mit seinen Tattoos immer noch grandios gut aus.
Genau, und das bleibt das Ziel dann.
Nils, das hat großen Spaß gemacht. Du mir musst auch zurück zum Umzugskarton. Wir haben über so vieles reden können. Am Anfang über den Handball, dann ein bisschen über Creator-Tum und dann jetzt zum Schluss auch noch übers Tätowieren. Viel, viel Glück in Großwalstadt.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Wir sehen uns in Dresden, entweder beim Tätowierer oder beim Pizzaessen oder in der Ballsport Arena.
So
einmal
aus.
Bist du ja zu Gast in der kommenden Saison. Und niemals geht man so ganz. Und wie gesagt, im Leben sieht man sich immer zweimal. Nils Kretschmer, vielen, vielen Dank für deinen Besuch und auf eine gute Zeit dann beim TV Großwalstadt.
Vielen, vielen Dank. Bis dann.
So, ich wünsche euch eine schöne Sommerpause, schöne Sommerferien. Wenn ihr im Urlaub seid, habt Spaß, erholt euch gut, macht das ein oder andere Foto, haltet aber auch mal inne und genießt den Moment. Viel Spaß dabei.
Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de.